Wer das Buch Joel liest, begegnet einem Volk unter dem Ansturm von Heuschrecken, einer verzerrten Ernte und großer Not. Hinter diesen dramatischen Bildern verbirgt sich jedoch ein roter Faden: Gott ist weder abwesend noch überfordert, sondern verfolgt mit der Geschichte Israels und der Völker ein tiefes Ziel. Wenn wir die vier Faktoren erkennen, die Joel beschreibt, sehen wir nicht nur Israels Geschichte klarer, sondern entdecken auch, wie Gottes Handeln bis in unser persönliches Leben hineinreicht. Der verzehrende Faktor: Gottes souveräne Nutzung der Heuschrecken. Joel führt uns an den Rand eines ausgedörrten Landes. Viermal hintereinander kommt der Fraß: Was der Nager übriggelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übriggelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übriggelassen, fraß der Vertilger. Es bleibt nichts, was noch Sicherheit geben könnte, keine Ernte, kein Vorrat, keine sichtbare Zukunft. Hinter diesen Heuschrecken stehen nicht nur Insekten oder zufällige Krisen, sondern eine lange Geschichte von Mächten, Reichen und Systemen, die über Gottes Volk hinweggegangen sind. Die Heilige Schrift scheut sich nicht, diesen verzehrenden Faktor beim Namen zu nennen. Und doch ist gerade darin das Verstörende: Gott verliert weder die Regie noch den roten Faden seiner Absicht. Er macht sich nicht eins mit der Bosheit der Mächte, aber er lässt ihre Zähne nicht losgelöst von seinem Plan in das Feld seines Volkes schlagen. Diese Heuschrecken stehen für die menschliche Regierung, die seit 2700 Jahren besteht und bis heute fortbesteht. Die Regierungen der Nationen sind von Gott gebraucht worden und werden noch immer von ihm gebraucht, um Israel zu verzehren. Auch heute gibt es auf der Erde einen solchen verzehrenden Faktor, an dem die Nationen beteiligt sind. Wer den Faden von Joel aus weiterzieht, gelangt zur Zeit des Römischen Reiches. Die gleiche Weltmacht, die Israel politisch unterwarf, schuf Straßen, Rechtssysteme und eine gemeinsame Sprache, eben jene Bühne, auf der der Sohn Gottes Mensch wurde, gekreuzigt wurde und von wo aus das Evangelium in die Welt hinausgehen konnte. Unter der harten Hand der Heuschrecken bereitete Gott den Boden für die Offenbarung Christi. In diesem Licht gewinnt eine bekannte Aussage des Apostels eine andere Tiefe, und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Auch unsere politischen Systeme, wirtschaftlichen Kräfte und technischen Strukturen tragen eine verzehrende Seite in sich, sie greifen in Beziehungen ein, formen Denkweisen, nehmen Zeit und Aufmerksamkeit in Beschlag. Doch sie entgleiten Gottes Hand nicht. Gerade dort, wo vieles kahlgefressen erscheint, öffnet sich Raum, in dem Christus neu sichtbar werden kann, im gemeinsamen Leben der Glaubenden, im unscheinbaren Gehorsam des Alltags, in einer Hoffnung, die nicht an Stabilität von außen, sondern an die Treue Gottes gebunden ist. So wird das, was verzehrt, nicht zum letzten Wort, sondern zum dunklen Hintergrund, vor dem Gottes Zusage umso deutlicher aufleuchtet. Wer so lernt zu sehen, bleibt nicht beim Klagen über die Heuschrecken stehen. Die äußeren Umstände verlieren damit nicht ihre Schärfe, aber sie verlieren den Anspruch, das Ganze zu erklären. In einer Welt, in der vieles zerfällt, darf im Herzen die leise Gewissheit wachsen: Nichts, was durch Menschenhände geht, ist stark genug, Gottes Absicht zu unterbrechen. Diese Gewissheit macht nicht weltflüchtig, sie gibt vielmehr einen langen Atem, nüchterne Wachheit und stille Freude. Selbst dort, wo vieles verzerrt erscheint, bleibt der Boden, auf dem Gottes Geist Neues hervorbringen kann. In diesem Vertrauen wird das Herz frei, inmitten der Heuschrecken der eigenen Zeit nach dem zu suchen, was Gott verborgen vorbereitet. Was der Nager übriggelassen hatte, fraß die Heuschrecke, und was die Heuschrecke übriggelassen, fraß der Abfresser, und was der Abfresser übriggelassen, fraß der Vertilger. Und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Der verzehrende Faktor erinnert daran, dass keine Regierung, kein System und keine Entwicklung den Faden von Gottes Vorsatz aus seiner Hand reißen kann. Wer seine eigene Geschichte unter diesem Blickwinkel liest, wird nicht mehr nur Opfer äußerer Mächte sehen, sondern den Gott, der selbst das Verzehrende in eine Bühne für die Offenbarung Christi verwandelt. Der leidende Faktor: Israels Weg zur Menschwerdung Christi. Zur Schärfe des verzehrenden Faktors tritt im Buch Joel der lange Schatten des Leidens. Israel steht nicht nur einmal im Sturm, sondern über Jahrhunderte unter fortgesetzter Bedrängnis. Vertreibung, Zerstreuung, der Verlust von Land und Tempel, nichts davon bleibt an der Oberfläche der Geschichte. In der Tiefe stellt sich die bedrängende Frage, warum lässt der Gott des Bundes das zu? Das Alte Testament zeichnet kein glattpoliertes Bild, es legt die Wunden offen. Gerade dadurch wird sichtbar, dass Gott sein Volk nicht als Projekt behandelt, sondern in eine Geschichte hineinführt, in der Schmerz und Verheißung eng ineinander verwoben sind. Der zweite Faktor, das zweite Prinzip, ist der Faktor des Leidens, das Leiden Israels unter den Heuschrecken. Seit fast 27 Jahrhunderten leidet Israel unter dem Verzehren durch die Heuschrecken. Wenn wir über dieses Leiden Israels nachdenken, fragen wir uns vielleicht, warum Gott zugelassen hat, dass es so lange andauert. In dieser Geschichte wächst in aller Verborgenheit ein Rest heran. Über Generationen hinweg, durch Brüche und Neuanfänge, bewahrt Gott eine Linie, aus der schließlich Maria und Josef hervorgehen. In der Geburt Jesu erreicht der Weg dieses leidenden Volkes einen Höhepunkt, der jedes menschliche Verstehen übersteigt. Der ewige Gott wird Mensch, betritt unsere Geschichte nicht von außen, sondern von innen her. Der Gott Israels trägt von nun an einen Namen und ein Gesicht, kennt Hunger, Müdigkeit und Tränen. Mehr noch, er trägt am Kreuz das Gewicht der Sünde der Welt und nimmt das Leiden, das über sein Volk gekommen ist, in sein eigenes Herz hinein. So wird deutlich, dass Gottes Antwort auf das lange Leiden nicht ein schneller Ausweg ist, sondern eine unüberbietbare Nähe. Wenn Joel von der Ausgießung des Geistes spricht, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Strich, dann steht dieser Satz nicht neben der Leidensgeschichte, sondern mitten in ihr. Die Zerstreuung Israels führt dazu, dass am Pfingsttag Juden aus vielen Nationen in Jerusalem versammelt sind, als der Geist kommt. Das Leid hat das Volk nicht nur geschwächt, sondern auch an die Schnittstellen der damaligen Welt gestellt. Aus Tränen und Wegführungen erwächst eine Situation, in der die Botschaft von Christus und der Gabe des Geistes rasch viele Sprachen und Länder erreicht. So berührt die Ausgießung des Geistes alles Fleisch, nicht an der Leidensgeschichte vorbei, sondern durch sie hindurch. Wer eigene oder kollektive Not im Licht dieses Weges betrachtet, muss nicht jede Station erklären können. Dennoch darf im Inneren die Gewissheit wachsen, dass Gott Leid nicht achtlos hinnimmt und es auch nicht als bloßes Prüfmittel benutzt. Er bindet sich selbst darin, geht hinein, trägt mit, verwandelt. Aus manchem Schmerz erwachsen Räume der Tiefe, in denen der Geist Gottes leise, aber nachhaltig wirkt. Menschen werden durchlässig für Trost, aufmerksam für das Unscheinbare, offen für das Wirken Gottes über die gewohnten Grenzen hinaus. Das Leiden bleibt real, und doch verliert es den Charakter eines blinden Schicksals. Es wird hineingenommen in eine Geschichte, in der Gott nicht nur das Ziel kennt, sondern sich selbst zum Weg macht. Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Der leidende Faktor im Weg Israels hin zur Inkarnation macht deutlich, dass Gott Leid nicht am Rand seiner Pläne duldet, sondern mitten darin gegenwärtig ist. Wer seine eigene Geschichte in diesem Licht betrachtet, findet keine schnellen Antworten, aber eine verlässliche Zusage. Gott bleibt nicht auf der Zuschauertribüne, sondern bindet sich in das Leid ein und führt durch verborgene Linien der Gnade zu einer tieferen Offenbarung seiner Liebe. Die Nutznießer und die Wiederherstellung leben aus der Ausgießung des Geistes. Im Buch Joel laufen die Linien des verzehrenden und des leidenden Faktors nicht ins Leere. Am Horizont erscheinen Menschen, die nicht Verursacher, sondern Nutznießer dieser Geschichte sind. Durch die Ausgießung des Geistes wird eine neue Gemeinschaft hervorgebracht, die Gemeinde als Leib Christi. Was Gott durch die Weltmächte zugelassen und durch Israels Weg hindurchgetragen hat, dient nun dem, was der Apostel zusammenfasst, und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Die Glaubenden leben von einem Erbe, das sie sich nicht selbst erarbeitet haben, der Menschwerdung, dem Kreuz, der Auferstehung, der Himmelfahrt Christi und der Gabe des Geistes. Jetzt sind wir als Gemeinde die Offenbarung Christi, hervorgebracht durch das Ausgießen des verarbeiteten und vollendeten Dreieinen Gottes über alles Fleisch. Joel bleibt jedoch nicht bei der Beschreibung des Gerichts und der Ausgießung stehen, er spricht von Wiederherstellung. Gott verheißt, dass die Jahre, welche die Heuschrecken gefressen haben, nicht das letzte Wort behalten. Später heißt es, und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch, und alle Bäche Judas werden strömen von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Das Bild kehrt sich um, statt Verzehr herrscht Überfluss, statt vertrockneter Ackerböden strömendes Wasser. Diese Zusage gilt Israel in seiner Geschichte, und sie entfaltet zugleich eine geistliche Dimension, die schon jetzt in der Gemeinde sichtbar wird. Wo der Geist wirkt, werden verschüttete Quellen des Vertrauens neu freigelegt, die Freude am Herrn gewinnt Boden zurück, und aus trockenen Bereichen des Lebens wachsen überraschend Früchte der Gerechtigkeit. So wird die Gemeinde zum Ort, an dem das Prinzip der Wiederherstellung greifbar wird. Nicht indem vergangene Fehler ausgelöscht oder Folgen des Versagens einfach rückgängig gemacht würden, sondern indem Gott inmitten der Bruchstellen Neues wachsen lässt. Beziehungen, die durch Schuld belastet sind, werden nicht auf Knopfdruck geheilt, aber sie können von Vergebung und Wahrheit durchdrungen werden. Enttäuschte Erwartungen verschwinden nicht, aber sie verlieren die Macht, das Herz zu verhärten. Die Ausgießung des Geistes über alles Fleisch bedeutet, dass niemand durch Herkunft, Vergangenheit oder Begrenzung ausgeschlossen ist. Der dreieine Gott, der sich in Christus gegeben hat, teilt sein Leben aus, damit in der Gemeinde ein anderes Klima herrscht, eines der Gnade, der Wahrhaftigkeit und der geduldigen Hoffnung. Wer sich als Teil dieser Nutznießer versteht, trägt eine stille Verantwortung. Die eigene Geschichte mit ihren verzerrten Jahren und ihren Blessuren wird nicht verdrängt, sondern vor Gott gehalten. Gerade so wird das Leben zu einem Ort, an dem Wiederherstellung sichtbar werden kann, manchmal in kleinen Gesten der Versöhnung, manchmal in einem neuen Mut zum Vertrauen, manchmal in der Erfahrung, dass Gott auch aus Fehlern einen Weg des Wachstums im Leben bis zur Reife macht. Die Gemeinde ist dann nicht in erster Linie eine Versammlung der Starken, sondern ein Raum, in dem Menschen mit unterschiedlichen Geschichten an demselben Gott festhalten, der verzerrte Jahre nicht vergisst. Und wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Berge triefen von Most und die Hügel überfließen von Milch, und alle Bäche Judas werden strömen von Wasser. Und eine Quelle wird aus dem Haus des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Die Gemeinde lebt aus der Tatsache, dass sie Nutznießer von Wegen ist, die andere vor ihr gegangen sind, vor allem der Weg Christi durch Leiden, Tod und Auferstehung. Das Prinzip der Wiederherstellung lädt dazu ein, die eigenen verzerrten Jahre nicht als verlorene Kapitel abzuschreiben, sondern als Boden zu sehen, auf dem der Geist Gottes neues Leben hervorbringen möchte. Herr Jesus Christus, danke, dass du mitten durch die lange Geschichte von Heuschrecken, Leid und Zerstreuung hindurch deinen Weg gebahnt hast, um als Gottmensch zu uns zu kommen und deinen Geist auf alles Fleisch auszugießen. Danke, dass du auch dort, wo vieles verzehrt scheint, deinen Wiederherstellungsplan nicht aufgibst, sondern verborgen und treu an deinem Volk und an deiner Gemeinde wirkst. Stärke den Glauben, dass alle Dinge unter deiner souveränen Hand zu unserem Guten mitwirken, und lass in unseren Herzen die Gewissheit wachsen, dass keine Macht dieser Welt deine Gedanken der Gnade hindern kann. Erfülle uns neu mit deinem Geist, damit das, was zerstört wurde, in dir Heilung, Frucht und ein tieferes Zeugnis deiner Herrlichkeit findet. Lass uns aus deiner Wiederherstellung leben und in dir eine Hoffnung tragen, die stärker ist als das, was wir sehen. Amen.